Frauke, ich war ja gerade auf der CES und ich habe neben den ganzen fachlichen Themen auch immer so ein bisschen mitgeschnitten, wo denn KI im Alltag schon überall im Einsatz ist. Und das reicht ja von den ganz normalen Überwachungskameras auch bis zu solchen Themen, dass man zum Beispiel bei der Gepäckkontrolle, bevor man reingeht auf die CES aufs Gelände, nur noch eine Kamera hat und die Kamera sagt dann dem Menschen, der dahinter steht, ob er kontrollieren muss oder nicht. Also das war so ein ganz klares Screening. Und dann ist ja schon die Frage, wie gut kann das dann eigentlich funktionieren und womit wurde das dann eigentlich gefüttert? Ja, und erkennt er das dann wirklich zuverlässig? Jetzt bist du über ein Paper gestolpert in einer Zeitschrift, die so der heilige Gral ist, also Nature. Das ist so ganz weit oben in der Rangliste. Und unser heutiger Gast, der beschäftigt sich professionell mit der Frage, was sind denn eigentlich gute oder auch faire Daten? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, also ich bin über das Paper gestolpert, aber auch Thierry, unseren Gast, weil einer meiner Doktoranden bei ihr ein Praktikum gemacht hat und mir schon vor der Publikation erzählt hat, da kommt was Cooles. Er selbst hat an Musik und Ähnlichem gearbeitet, aber dieses Papier dreht sich um Bilder und hat versucht, in vielen Ländern dieser Welt, ich glaube 81 waren es am Schluss, Leute zu rekrutieren, die Fotos von sich aufnehmen und zur Verfügung stellen, um KI zu trainieren.
Also ein Weltkatalog von Bildern und Menschen und okay.
Genau, Bilder und Menschen im Alltag. Ja, weil wenn du überlegst, was, ich weiß gar nicht, ob du einen Instagram-Account hast, aber was würdest du da posten? Das sind natürlich nicht unbedingt schlechte Bilder, schlecht beleuchtet, mit irgendwelchen komischen Klamotten, wo man irgendwie die Kapuze irgendwie schief aufsitzen hat und ähnliches. Ja, das heißt, die eigentliche Realität, die eine Kamera lernen muss, um ein Foto zu machen, um dich in dem Foto zu erkennen, um zu wissen, wo stelle ich scharf und wo nicht. Die ist in den Daten, die du im Internet sammeln kannst, oft nicht drin, weil das alles kuratiert ist. Ich tue ja vorher überlegen, was spende ich da oder was lade ich hoch.
Und der Filter.
Genau.
Ah ja, das ist spannend.
Und das heißt, die haben versucht, einen Datensatz zu generieren, der eben erstens mal weltweit besser repräsentiert, wie schauen eigentlich die Leute in der ganzen Welt aus und nicht nur im Keller von Google oder Meta oder wo auch immer, ja, Dogfooding gemacht wird, aber eben auch Bilder, die einfach mit Handys und Ähnlichem erzeugt sind in Situationen, die vielleicht nicht so klasse sind. Ja. Und haben mit dem, also den Datensatz dann nicht nur gesammelt, sondern haben auch die Leute selber befragt, was auf dem Bild drauf ist und wer auf dem Bild drauf ist, sodass die KI eine Chance hat, das besser zu lernen von der Originalquelle.
Das heißt also, wir haben ein viel realistisches Abbild, damit aber auch eine bessere Repräsentation von Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Situationen. Und spannend könnte ja auch sein, die ganzen Benchmarks, die wir machen, die gehen ja auch wieder von den unrealistischen Daten normalerweise aus und checken dann eigentlich das Gleiche wieder. Und vielleicht könnte das auch erklären, warum wir so eine Lücke haben zwischen dem, was wir von KI erwarten anhand dieser ganzen Zahlen und dem, was wir tatsächlich dann live erleben. Dann hören wir doch mal rein. Ja, das Thema KI ist natürlich überall inzwischen auch in die Anwendung gekommen und wir können überall vom Supermarkt bis zu selbstfahrenden Autos sehen, dass Kameras überall dabei sind, dass KI mithört, mitspricht und so weiter. Und dabei verhält sie sich aber auch auf eine Art und Weise, die wir kennenlernen müssen. Und KI kann ja nichts, wenn sie nicht trainiert wird. Die Daten, die also dahinter stecken, die machen einen großen Unterschied aus. Und während die meisten Firmen sich auf Performance und auf Innovation fokussieren, ist aber eben auch die Frage, wie kann man denn sicherstellen, dass das, was hinten rauskommt, auch so ist, wie wir das Menschen gesellschaftlich wollen, also wie es ethisch ist, wie es verantwortungsbewusst ist. Wir freuen uns deswegen sehr, dass wir heute eine Studiogästin bei uns mit dabei haben, die sich am Rande eines Großkonzerns, der Consumer-Elektronik herstellt und in ganz vielen Bereichen unterwegs ist, sich aber eben auch mit der Frage beschäftigt, wie geht denn eigentlich gute und verantwortungsvolle KI? Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Wiebke Huthiri von Sony AI.
Danke, schön hier dabei zu sein.
Hallo Wiebke, super, dass das klappt.
Wiebke, du bist bei Sony AI. Das ist ein Forschungslab, was mit Sony assoziiert ist, also von Sony gegründet wurde 2020. Was macht ihr da? Also womit beschäftigst du dich denn eigentlich in diesem Lab und warum gibt es euch?
Ja, also der uns gibt es ursprünglich halt, um einem großen Nutzer, also KI-Nutzerunternehmen zu helfen, mit Forschung sich an KI zu gewöhnen und wirklich Anwendungsbereiche nicht nur anzuschauen, sondern auch Kompetenz drin aufzubauen. Das Lab selbst hat verschiedene Forschungsgruppen. Was ich vielleicht noch zu Sony dazu sagen muss, Sony ist als Consumer-Elektronik-Firma bekannt, weil wir alle, ich meine, ich bin auch mit einem Sony-Radio in der Küche aufgewachsen.
Macht aber viel mehr, ja.
Viel von dem, was Sony macht, eigentlich im Entertainment-Bereich, also ja. PlayStation, Columbia, also Filme, Spiele und dann auch Musik sind eigentlich inzwischen so der Großteil. Also dementsprechend auch im Forschungslab haben wir Gruppen, die sich mit Gaming befassen, Spielen. Wir haben Gruppen, die sich mit Robotern befassen. Wir haben Gruppen, die sich mit halt mehr so Computer Vision und Musik befassen. Und mein Team, wir befassen uns mit Responsible AI und Ethics und halt wirklich, wie wir den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Business, im Konzern realisierbar machen können.
Jetzt ist ja verantwortungsvolle KI, was bei mir im Kopf sofort die Alarmglocke Costcenter aufschlägt. Das muss man sich ja leisten können. Okay. Ist das bei Sony etwas, wo man sagt, okay, aber wir machen das zur Marke, oder wieso finanzieren die euch?
Ja, also ich denke, Sony ist es aus zwei Gründen wichtig. Das eine ist, dass halt ein Großteil von Sonys Business besteht aus Endnutzern, und Endnutzern ist es oft sehr wichtig, dass sie von künstlicher Intelligenz gesehen werden, dass ihre Daten, also dass Privatsphäre geschützt wird, dass Anwendungen sicher sind. Und von dem her Endnutzer haben oft hohe Ansprüche, wenn es darum geht, halt, dass sie Technologie vertrauen können. Ich meine, worüber wir auch sprechen können, ist, oft wissen Endnutzer gar nicht, was die Technologie macht. Das ist natürlich ein anderes Problem. Aber gehen wir davon aus, Endnutzern ist es oft wichtig. Und auf der anderen Seite, vor allem im Entertainment-Bereich, sind halt Künstler, Kreative halt wirklich so, Leute, die eigentlich dann auch wieder die Musikwelt, die Spielwelt und die Filmwelt vorantreiben, sind halt auch ein großer Teil von ihrem Business. Und das ist halt eine Gruppe Leute, die auch sehr, sehr stark von KI affektiert wird. Und da würde ich mal sagen, also Sony hat halt wirklich diese zwei Gruppen, Interessengruppen, die sehr stark eigentlich wollen, dass die Firma sich ethisch verhält, und es ist der Firma dementsprechend auch sehr wichtig. Also Ethik ist, sagen wir mal, mit dem DNA der Firma. Ist auch ein großer Grund, wieso ich eigentlich mir zum Schluss ausgesucht habe, für die Firma zu arbeiten.
Jetzt ist ja Sony selber gar kein Hersteller von diesen Modellen, wenn ich das so bislang beobachtet habe. Vielleicht täusche ich mich dabei auch. Und bei den Modellen haben wir ja gerade auch einen großen Wechsel jetzt von diesen ganzen textbasierten Modellen, also diesen LLMs, also Large Language Models. Da habe ich so den Eindruck, da ist alles abgegrast, was im Internet zu finden war. Also die Datenquellen sind wahrscheinlich schon lange verseucht, auch mit KI-generiertem Content. Ihr geht es ja wahrscheinlich, wenn ich Sony anschaue und das Entertainment anschaue, dann viel stärker in das Thema Bilder, Video und die Kombination aus Video und Sprache. Welche Rolle nimmt denn da Sony ein? Also ist Sony dann ein Produzent von Modellen oder trainiert Sony selber Modelle? Und wie kann sie damit auch, die Firma damit dann auch Einfluss darauf haben, was bei den Modellen passiert?
Diese Frage muss ich etwas vorsichtig beantworten, weil Sony halt zum einen global ist, also wirklich in verschiedenen Regionen Firmen hat, und in den verschiedenen Regionen halt sind oft verschiedene Wertsysteme vertreten, verschiedene Gesetze und so weiter. Und dann auch, dass die verschiedenen Businesse halt, also sagen wir mal, ob man jetzt zum Schluss zum Beispiel wie KI in Gaming benutzt wird, also die PlayStation wird eine sehr andere Einstellung haben als zum Beispiel Sony Music. Und von dem her ist dann unbedingt eine holistische Perspektive. Insgesamt denke ich, da ist halt viel Möglichkeit, die KI bietet. Und ich denke, es ist generell nicht nur Sony, aber Firmen wichtig, diese Möglichkeiten zu erforschen, zu entdecken und wo passend in Betrieb mit reinzubringen. Andererseits wieder, ich denke, dass auch, das ist, Sony weiß, wo ihre Kompetenzen liegen, und da braucht man halt dann nicht unbedingt in das Schlachtfeld der Large Language Models steigen, um kompetitiv zu bleiben. Und ich denke, das geht dann eher darauf hin zu sagen, das sind Partnerschaften, die man aufbauen kann, damit man da, wo andere die Modelle bauen, dass man die dann nutzt. Aber auch dann wieder zum Beispiel, unsere Interessen sind zum Beispiel das Copyright, also Urheberrecht, dass das zum Beispiel geschützt ist und dass wieder das nicht alle Daten vom Internet einfach aufgesaugt werden und ohne Fragen, ohne Bezahlung genutzt werden. Mhm. Und wieder das kommt dann, ich finde, da ist Ethik halt eine interessante Schnittstelle, weil das halt wirklich so, wenn es um Copyright geht zum Beispiel, das fällt dann schon in einen Forschungsbereich, der sehr unerforscht ist, den vielleicht viele andere Firmen, auch wieder die großen Tech-Konzerne, nicht unbedingt erforschen wollen, weil das sie bloßstellt, aber wo es für uns halt schon von Interesse ist, zu sagen, hey, wie sieht das eigentlich aus? Was für Alternativen gibt es? Wie kann man Künstler halt wie kann man für Daten zahlen? Wie kann man schauen, dass wirklich die ganze Supply Chain im KI-Sektor eigentlich von der KI-Entwicklung gewinnen kann, nicht nur zum Schluss die Modellbauer ganz am Ende.
Das ist ja auch der Kern eures Papiers eigentlich. Aufmerksam geworden sind wir auf dich, Wiebke, mit deinem oder eurer Publikation in Nature letztes Jahr im November, wo ihr einen neuen Datensatz für Benchmarking vorgestellt habt, den ihr erstellt habt. Und wenn ich die Stichworte aufgreifen kann, die du gerade gesagt hast. Bei dem habt ihr darauf Wert gelegt, dass die Bilder, mit denen ihr trainiert, nicht einfach vom Internet gescrapt sind, sondern tatsächlich von Leuten explizit für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wurden. Das an sich ist ja schon toll, aber meine vielleicht noch nicht detailliert genug Lesart dieses Artikels, und du kannst uns dazu mehr erzählen, hat mir gezeigt, ihr habt ja noch viel mehr entdeckt dabei. Also zum Beispiel die Frage aufgeklärt, warum eigentlich bestimmte Hautfarbentöne bisher nicht gut erkannt wurden oder warum Frauen vielleicht weniger gut erkannt wurden als Männer bei KI-basierten Fotobearbeitungen, sage ich mal im Großen. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr. Wie kam es zu diesem Projekt selbst? Wie habt ihr diese Daten gesammelt? Und hattet ihr erwartet, dass ihr diese Sachen zusätzlich lernt?
Ja, so viele Fragen. Ich fange vielleicht einfach mal an und dann zwischendrin stoppe ich immer mal und mache Pause, um zu hören, ob das noch geht. Also das Projekt war angespornt dadurch, dass Sony halt also Kameras und dann auch Vision-Sensoren produziert. Und es ist uns wichtig, wir haben Kunden über die ganze Welt verteilt, und es ist natürlich wichtig, dass die Produkte für alle, also allen Kunden funktionieren. Computer Vision in zum Beispiel einer Kamera kann man sich vorstellen, wird genutzt zum Beispiel wenn eine Person im Bild ist und man auf die Person fokussieren will, dass die Person scharf ist und der Hintergrund verschwommen ist. Das kann auf verschiedene Arten gemacht werden, aber zum Beispiel bestimmte Computer Vision Modelle sind da sehr, sehr nützlich und sehr gut für. Das heißt, wir wenden diese Computer Vision Modelle in den Produkten an oder sind im Prozess, sie anzuwenden, aber müssen dann natürlich auch evaluieren, ob die Modelle funktionieren. Und das war quasi dieser Ansporn, und wo es dann darauf hinkommt, also die eine, man kann natürlich nur Performance evaluieren, was die Computer Vision Gemeinschaft generell macht, aber mehr und mehr geht es halt darauf hin, dass Performance ist halt zum Schluss, das Evaluieren ist eingeschränkt auf, was in dem Datensatz wirklich drin ist, mit dem man evaluiert. Und viele, also Datensätze zu sammeln, das war, glaube ich, schon immer so, es ist anstrengend, mühsam. Ich meine, das ist ein Großteil der Forschungsarbeit, aber zum Schluss sammeln alle eigentlich die Datensätze, weil sie dann wirklich halt Sachen rausfinden wollen. Und wenn man erst einen Datensatz hat, dann wird er jahrelang genutzt. Weil viele der Datensätze im Computer Vision Bereich sind relativ alt, also sagen wir mal 20, also so frühe 2010er Jahre, da sind halt viele neue und große Datensätze gekommen. Und danach sind halt viele, die wurden dann halt einfach so mit Web Scraping gesammelt. Und es gibt dann halt das Problem, dass vor allem, wenn wir diese Bias Evaluation machen wollen, wo wir halt schauen wollen, funktioniert ein Modell für verschiedene Gruppen Leute gleich gut oder gut genug, um es halt wirklich, wirklich vom Lab in die, vom Labor in die Welt zu setzen, dass wir dann Datensätze nutzen müssen, die also Privatheit nicht schützen, die, die Urheberrecht nicht schützen, die wo halt nicht gefragt wurde, ob man die Daten haben kann, wo keine Zahlung für gegeben wurde. Und das ist halt gewissermaßen so ein Zwiespalt, dass die Anwendung geht eigentlich darum, das Modelle halt fairer zu machen, aber die Datensätze selbst sind unfair. Und ich meine, ich finde es noch immer überraschend, dass nach 15 Jahren von halt riesen Fortschritt im Computer Vision Bereich wirklich sich noch niemand eigentlich also befasst haben sich schon Forscher damit, aber dann konkret zu sagen, lass uns dann doch einen besseren Datensatz hinstellen und anbieten, das hat noch niemand gemacht. Und ich meine, da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe zu, aber zum Schluss, was für mich an diesem Datensatz dann auch interessant war, ist halt, die Wissenschaft wird schlussendlich durch neue Daten vorangetrieben. Und ich denke, Frau Kopf, dass auf deine Frage hin, wir haben im Zusatz zum Datensatz hat es uns erlaubt, neue Sachen zu finden. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele Forscher den Datensatz nutzen, um Bias Evaluation zu machen, aber dann auch, um neue Sachen zu entdecken. Das ist einerseits dann eigentlich auch nicht überraschend in dem Sinn, dass ja, Datensätze können uns neue Einsichten geben. Und lass mich mal hier Pause machen, vor dem wir vielleicht zu Einsichten kommen oder ja, zu sehen.
Genau, ich habe ganz viele Fragen natürlich, Wiebke. Also die erste Frage ist, wenn ich jetzt selber eine Firma bin, die mit Daten trainieren möchte, wie kann ich denn ganz pragmatisch herausfinden, was denn jetzt ob diese Daten fair sind, ob ein Bias dabei enthalten ist, ob da ethische Probleme bestehen? Vielleicht können wir später nochmal die Frage stellen, wer definiert denn überhaupt, was das ist, ethisch. Ja, aber lass uns erstmal rein pragmatisch vorstellen. Ich bekomme Daten angeboten, wahrscheinlich auch von Datenhändlern im Internet und so weiter. Ich möchte mit diesen Daten trainieren, zum Beispiel, um ein autonomes Auto weiterzubringen. Wie kann ich denn als Firma vorgehen? Was kann ich tun?
Ja, ich packe es normalerweise von zwei Seiten ein. Das eine ist halt Ethik, und das kann man vielleicht sich auch manchmal drüber streiten. Ist es wirklich Ethik oder ist es mehr, was ist rechtlich? Also geht's mehr auf Recht hin? Das sind Fragen, die halt wirklich, die kommen zum Prozess von, wie wurden diese Daten gesammelt hin? Und das ist quasi eine Perspektive, um es anzuschauen. Die andere Perspektive ist, was ist wirklich in diesen Daten drin? Und ist das, was in den Daten drin ist, passend und ausreichend für den Anwendungsbereich? Und da gebe ich vielleicht ein paar Beispiele. Also wenn es auf den Prozess kommt, wieder einfach ganz vielleicht auf die einfachste Art zu sagen ist, wir haben diesen Datensatz so gesammelt, dass er GDPR-compliant ist. Und das ist halt, letztendlich haben wir nicht wirklich beschlossen, was ethisch da heißt, sondern wir haben gesagt, hey, es gibt schon Gesetze zum wie persönliche Daten verarbeitet werden sollen, wenn es biometrische Daten sind und so weiter. Und da halten wir uns einfach dran. Und das ist halt wieder, eigentlich muss man sagen, hey, gewissermaßen schockierend, dass sich die meisten einfach gar nicht dran halten und dass GDPR einfach generell sehr oft nicht respektiert wird. Und die andere Frage ist dann halt, was ist in dem Datensatz drin? Und da will ich vielleicht statt ein Beispiel von Computer Vision gebrauche ich ein Beispiel von Sprachsystemen. Sprachsysteme, also die Stimme verändert sich, wie man älter wird. Und Kinderstimmen sind sehr anders als erwachsene Stimmen. Und wenn man dann, sagen wir mal so, über 60 ist, wenn man halt altert, dann wird die Stimme nochmal anders. Und das verändert sich zum Beispiel mit, wie hoch die Stimme ist, aber auch wie langsam man spricht. Und wenn man da einen Datensatz, die meisten Datensätze sind eigentlich nur von Erwachsenen. Also Kinder bis 18 sind nicht Teil davon, weil Kinder geschützt sind und ältere Leute dann auch nicht. Und da ist dann, also sagen wir mal ganz einfach zu sagen, wenn man eine Anwendung baut, die für ältere Leute ist oder für Kinder ist und nur einen Datensatz hat von Stimmen, von Erwachsenenstimmen, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass man auf lauter Probleme stößt, wenn man zum Schluss Spracherkennung machen will. Und ja, lass mich da mal eine Pause machen, aber das ist, da würde ich dann auch wieder sagen, ist halt, es ist inzwischen, würde ich sagen, wo wir sind in 2026, ist es vorhersehbar, dass wenn Gruppen, die Also wenn Nutzergruppen nicht im Datensatz, nicht Teil vom Datensatz sind, dass die Anwendung wahrscheinlich nicht für sie funktioniert. Und das ist etwas, das eigentlich nicht mal überraschend sein sollte, wenn man dann Probleme hat, dass halt selbstfahrende Autos bestimmte Fußgänger nicht sehen oder Fußgänger, die Kinderwagen schieben, vielleicht nicht sehen. Oder wieder bei uns war es dann, also eine der Einsichten, die wir hatten, ist, dass zum Beispiel Gesichtserkennung für Frauen in unserem Datensatz oft besser funktioniert als für Männer, auf den Durchschnitt gesehen. Wenn man da dann wirklich ein bisschen tiefer schaut, sieht man, dass da, wo es Probleme gibt, ist es, wenn Männer Glatze haben, dann hat der Kopf eine andere Form als typisch mit Haaren. Und auf der anderen Seite bei Frauen, wenn es Frauen gibt, die zum Beispiel Kopftücher tragen, dann ist das auch Gesicht oft sehr, sehr gut abgegrenzt. Und dadurch funktioniert es dann manchmal besser bei Frauen. Und ja, also Daten, da gibt es oft einen Grund, also sagen wir mal eine Source of Bias, einen Grund, wieso es diese verschiedenen Performance gibt. Aber es ist halt wichtig, dass man darauf eingeht.
Das heißt, wenn die Gesichtserkennung in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, Gesichter von Frauen zu erkennen, dann lag es nicht unbedingt daran, dass da ein Geschlechterbias drin ist, sondern dass die Frauen einfach mehr mit ihren Haaren machen.
Also es ist eine sehr interessante Frage, denn ich meine wieder, es ist das Modell selbst weiß ja eigentlich, hat kein Konzept von Geschlecht. Wenn es das hätte, dann würde jetzt dieser neue Trend auf World Models zum Beispiel gar nicht da sein, denn die Konzepte wären dann da. Aber die datengetriebenen Modelle, also Deep Learning, haben keine World Models und besitzen nicht Konzepte, wie wir sie kennen. Was ganz oft ist, also, und das ist jetzt wieder, ich denke, unser Paper geht darauf hin. Ich denke, viel mehr Forschung ist da, dass ganz oft sind Verhalten sind oft mit verschiedenen Sachen verbunden. Und zum Beispiel, also wieder mit, sagen wir mal, wenn es jetzt um Gesichtsidentifizierung, also Gesichtserkennung ist einfach nur, ist da ein Gesicht im Bild oder nicht? Gesichtsidentifizierung ist dieses Gesicht das gleiche wie das Gesicht? Und mit Gesichtsidentifizierung, wo man halt wirklich zwei Gesichter vergleicht, um zu schauen, ob sie identisch sind, da haben
Frauen... Also zum Beispiel, wenn ich eine Grenze übertreten will und geguckt wird, bin ich diejenige, die da in meinem Pass ist oder so. Genau. Solche Anwendungen, okay.
Genau, und da haben Frauen halt viel öfter unterschiedliche Haarstile als Männer in in bestimmten Kulturen. Ich will auch nicht sagen, dass das überall in der Welt so ist. Und es ist dann halt, dass wenn sich die Haare krass unterscheiden, also zum Beispiel von offene lange Haare und dann Haare weg im Pony oder sonst neuer Haarschnitt oder neue Haarfarbe, dass das dann halt eine schwierigere Situation ist, um Gesichtsidentifizierung zu machen. Und Frauen in bestimmten Kulturen sind halt öfter dieser Situation ausgesetzt oder setzen sie sich öfter selbst zu, je nachdem, wie man das sieht, als Männer. Bei Männern ist es dann vielleicht eher der Bart, aber Bart verändert sich vielleicht nicht so oft. Und es ist halt wirklich das, dass da halt soziales Verhalten oft mit unseren Identitätsgruppen sozusagen zusammenhängt. Ja.
Das zu trainieren, habt ihr jetzt festgestellt, funktioniert, wenn man bessere Daten hat? Und hier meine ich besser im Sinne von mehr Diversität, ja, dass ich nicht nur die jungen Männer habe, die in der Firma arbeiten, die mein Modell herstellt, sondern wirklich ein breites Spektrum. Jetzt hätte ich aber gedacht, gerade bei den selbstfahrenden Autos zum Beispiel, wenn du überlegst, welche Bilder die verarbeiten. Christoph und ich haben vor einem Jahr etwa eine Folge gemacht, bei der wir in einem Waymo saßen in San Francisco und uns das sozusagen von innen angeschaut haben. Da wird ja viel gesammelt und auf der Straße Bilder gesammelt. Da würde man ja meinen, da sind schon alle irgendwie eingefangen, die in dem Kontext auch herumlaufen. Und damit haben die Modelle die Informationen, die sie brauchen. Warum funktioniert sowas nicht als Sammelbecken für die Daten, die ihr braucht?
Ja, also vielleicht auf erstmal darauf hin zurück. Also da sind manche der frühen Unfälle, die zum Beispiel, ich denke, Tesla hatte ein, das war einer der ersten Unfälle, wo ein eine Person mit einem Einkaufswagen umgefahren wurde. Mhm. Und das war einfach ein ganz typisches Beispiel von diese solche Art Bilder war nicht im Datensatz. Und als solches wird man beschreibt die oft als den Long Tail. Und das ist halt das ist, dass ich, also meine Ansicht ist einfach, die Welt besteht aus unglaublich viel mehr Variabilität, als was irgendein einzelner Mensch das sich eigentlich je vorstellen kann. Und letztendlich stellen wir uns die Welt vor, als die Welt ist so mehr oder weniger so wie ich, plus meine Familie und meine Freunde, plus bisschen Variabilität. Und ich denke, in Wirklichkeit ist die Welt einfach viel, viel, viel unterschiedlicher und weirder, als was wir sie uns vorstellen können. Und von dem her ist es sehr schwer, überhaupt anzufangen zu konzeptualisieren, was die Variabilität ist, in der man Datensätze sammeln muss. Dann gibt es manche Sachen, ich komme nochmal auf Sprachsysteme zurück, weil ich da manche soziale Situationen einfach gut zu veranschaulichen sind, ist das wieder sozialisiert in der westlichen Kultur, wenn wir grüßen Frauen oft, dass sie die Stimme erheben, Männer grüßen, dass sie die Stimme senken. Frauen haben eh schon einen höheren Pitch, als was Männer sie haben. Und wenn man dann zum Beispiel Hey Siri, okay Google oder so hat, muss man halt wirklich sagen, hey, hat man sich überlegt, wie diese bestimmte soziale Situation sich zum Schluss auf die Technologie überträgt. Und das heißt, ich denke halt wieder einfach so, der Longtail ist oft sehr unbekannt. Ich denke auch, dass wir uns einfach insgesamt viel mehr mit Modellen als Informatiker viel mehr mit Modellen befassen als mit Daten, wissen wir oft gar nicht, was in den Daten ist. Und das hat man jetzt zum Beispiel mit den Large Language Models, ist es generell selbst den Developern, die die bauen, wissen oft gar nicht, was in den Datensätzen ist. Deshalb findet man dann die Child Sexual Abuse Materials und so weiter, weil niemand überhaupt gedacht hat, dass es vielleicht überhaupt ganz viel auf dem Internet vorhanden ist. Aber ich denke vielleicht auf so mehr benign Ebene, das ist ein Paper, das ist ein Forschungsprojekt, das darauf hingefeuert, dass wir jetzt mit diesem Datensatz machen, das noch nicht veröffentlicht ist, haben wir einfach zu schauen, dass Daten auf dem Internet haben halt eine bestimmte Qualität vielleicht, die Daten, die man sammelt. Und das heißt, die sind vielleicht viel öfter in Häusern als nicht in Häusern. Ist vielleicht viel öfter, dass Leute bestimmte Lichtverhältnisse haben. Und sagen wir mal sowas wie, wenn man von einem Foto zum Zoom oder jetzt so wie wir machen, da ist es dann halt vielleicht schon mal möglich, dass man viel mehr Überbeleuchtung hat, als was man in Fotos auf dem Internet hat. Genauso, wenn man Videos von Autos hat, da sitzt man vielleicht auf einmal mit Schneeverhältnissen oder Sturmverhältnissen. Und es ist einfach die normalen Verhältnisse, die kann man sehr gut auffassen. Aber so dieses Longtail und Extreme Ends und halt so die Black Swan Events, die passieren einfach sehr, sehr selten oder man denkt nicht dran. Und die bestehen dann halt auch einfach nicht. Mhm.
Wie kann man denn diese ganzen Szenarien beschreiben überhaupt? Also welche Sprache kann man dafür verwenden, um zu erklären, was in diesen Daten drin ist? Haben wir da nicht auch ein bisschen einen Zirkelschluss? Weil ich brauche ja KI wahrscheinlich, um die Daten überhaupt erstmal erfassen und beschreiben und kategorisieren zu können. Also woher kann ich denn auflisten, was da drin ist und ob das gut oder schlecht ist?
Also ich würde mal sagen, gut oder schlecht, da würde ich vielleicht einen Schritt zurücknehmen und vielleicht sagen, ja, als Wissenschaftler geht es eigentlich darum, dass wir beschreiben, was ist. Und da denke ich, dass wieder in der Informatik und KI wir manchmal etwas faul geworden sind, dass wir einfach nur akzeptieren, was präsentiert wird. Und ich denke, da würde ich halt sagen, ich denke, was halt schon wichtig ist, sind neue Datensätze, die einen anderen Ansatzpunkt haben, um zum Beispiel halt, Annotations, was ist das auf Deutsch? Halt die auf.
Im Zweifelsfall annotieren, aber beschreiben, was da drin ist. Ja,
genau. Dass man vielleicht einen anderen Ansatzpunkt zum Beschreiben hat, ist denn wieder, da verschiedene Leute in verschiedenen Sprachen beschreibt man vielleicht unterschiedlich. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, was die genaue Forschung war, aber das ist, es gibt schon Forscher, die geschaut haben, dass wenn verschiedene Leute die Daten annotieren, die fokussieren auf verschiedene Sachen, je nachdem, was einem gerade kulturell wichtig ist oder so.
Und das heißt, ihr habt bei eurem Datensatz die Leute sich selber beschreiben lassen und selber beschreiben lassen, was auf dem Foto ist. Also ich stehe hier mit meinem Partner vor einem Springbrunnen oder was auch immer. Also dass sozusagen Kontext und was da gemacht wird, direkt von denen, die im Bild sind, mitbeschrieben wird, anstatt von einer KI außerhalb. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also wir haben zwei Ansatzpunkte. Wir haben das Leute sich selbst beschreiben. Nicht mit so Freitext, also nicht mit einem Satz, sondern halt eher, dass halt bestimmte Körperteile oder wo das Gesicht, also die Punkt, das bestimmte zum Beispiel, wie weit man von der Kamera ist oder was das Wetter ist oder sowas, das wurde halt von Wetter, weiß ich, obwohl, ich überlege gerade, das ist halt, Wetter wurde, ich denke, wir haben nur die persönlichen Daten von den Subjekten selbst beschreiben lassen, dann hatten wir dazu noch menschliche Annotators, die das auch gemacht haben. Die verschiedenen, und dann als dritten Ansatzpunkt, also quasi man hat so diesen ersten Blickpunkt, den dritten, also Blickpunkt von außen, wenn jemand anders das beschreibt, und dann hat man noch, kann man noch halt einen maschinellen Blickpunkt haben. Und die verschiedenen Ansätze, wenn ich es als Wissenschaftler betrachte, sind halt eigentlich einfach nur verschiedene Arten Daten zu sammeln, die sehr verschiedene Arten, also die andere Sachen aussagen. Wenn ich zum Beispiel sage, dass Frauke sieht mir nach einer Sie, also wir haben Pronomen statt Geschlecht gebraucht, wenn ich sage, Frauke sieht mir nach einer Sie aus, dann ist das meine Perspektive und das ist vielleicht auch die Perspektive von anderen Leuten. Das ist anders, als wenn du sagst, ich identifiziere mich als eine Sie, und das ist nochmal anders, als wenn KI sagt, ja, das ist sie. Und das ist halt, es ist genauso, als wenn man im Labor halt wirklich so auf, sagen wir mal so, auf Chemie oder sowas gehen würde, das macht halt, glaube ich, einen Unterschied einfach, wie man Ingredienzen zusammenführt und was dabei rauskommt. Und ich denke halt, dieses von wie Daten gesammelt werden und dementsprechend, was sie sagen, ist halt, denke ich, einfach oft noch nicht genug akzeptiert. Und die Tatsache, dass, sagen wir mal, Web-Scraping eventuell einfach ganz andere Informationen beinhaltet als zum Beispiel Crowdsourcing oder Datensätze, die man halt kauft oder so. Ich denke, das ist noch nicht richtig einbezogen, mit was wirklich die Implikation für KI da, also was für Implikationen das beinhaltet.
Ja. Also schon allein beim Zuhören wird klar, das ist ein sehr kompliziertes Feld. Wenn wir jetzt mal draufschauen, du hast ja gerade beschrieben, die Daten selber kommen aus ganz unterschiedlichen, wurden mit unterschiedlichen Zwecken gesammelt, sind irgendwie gebündelt worden, werden annotiert von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit ganz unterschiedlichen Vorgaben. Und ihr müsst jetzt ja auch nochmal Entscheidungen treffen. Du hast gerade von Pronomen gesprochen. Es könnte auch das biologische Geschlecht sein oder die Geschlechter und was auch immer. Woran orientiert ihr euch denn? Also was ist denn für euch ein allgemein akzeptierter Rahmen, mit dem man all diese Dimensionen auch beschreiben und dokumentieren kann?
Ja, woran wir uns orientiert hatten, war wieder von der Prozessseite, haben wir uns am GDPR orientiert, an den Dimensionen und halt wirklich, was annotiert werden sollte, da haben wir uns an Literatur, also was auf Forschungswissen orientiert. Da würde ich sagen, dass wir uns an zwei verschiedenen Hauptgruppen Literatur orientiert haben. Das eine ist halt so Literatur über Bias und Fairness und halt viel sowas aus der Gemeinschaft kommt, von wie man respektvoller und würdevoller Informationen über Menschen sammeln kann. Sagen wir mal, wieder manche Sachen, die halt komplex sind, sagen wir mal, wenn es um etwas zum Beispiel wie Rasse geht, ist es zum einen wieder, da ist halt viel Diskussion, ob was Rasse als Konzept überhaupt heißt, aber auch, wie Rasse in verschiedenen Ländern klassifiziert wird, ist sehr unterschiedlich. Das heißt, oft wird einfach so implizit angenommen, dass man ein bestimmtes Rassenklassifikationssystem hat, oft das von den USA. Aber das ist zum Schluss begründet sich, das ist das nicht unbedingt Wahrheit, das ist zum Schluss eher eine Wahl. Wir haben uns stattdessen entschieden, dass wir Herkunft, also ja, geografische Herkunft von Leuten sammeln. Das ist an sich ehrlich gesagt auch gar nicht so unkomplex, weil Leute von vielen verschiedenen Plätzen oft herkommen und wir wieder eigentlich als Weltgemeinschaft viel gemischter sind. Also Migration ist einfach so ein Teil der Menschengeschichte. Wir sind halt oft viel gemischter. Und da ist dann halt auch die Frage, annotiert man die Eltern? Wir haben es den Data, also Subjekten ermöglicht, mehrere Regionen anzukreuzen. Aber irgendwann sagt man, hey, wie weit geht man denn zum Schluss zurück in die Geschichte, um halt wirklich zu sagen, was Herkunft ist? Ich persönlich bin im südlichen Afrika geboren, also ich bin deutschsprachig aufgewachsen und alle, wenn ich in Deutschland bin, denken Leute, dass ich deutsch bin, aber ich bin eigentlich Südafrikanerin oder bin halt beides deutsch und Südafrikanerin. Das heißt, für mich ist da immer diese komplexe Frage, ja, was hätte ich denn angekreuzt? Meine Urgroßeltern waren schon in Afrika, also von dem her will ich eigentlich afrikanisch ankreuzen, aber ich müsste eigentlich europäisch ankreuzen. Bei Amerikanern ist es oft, dass die erste Generation schon USA, nordamerikanisch ankreuzt, auch wenn es halt noch nicht so lange da ist. Also da ist halt wieder viel Variabilität. Und ich denke, für mich ist halt wieder, das ist, was eigentlich die Wissenschaft immer spannend gemacht hat, ist, dass wir neugierig sind, diese Variabilität zu entdecken. Und ich denke, ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein Abstecher, aber für mich ist das halt etwas, das mit KI momentan dabei ist, etwas verloren zu gehen, dass wir halt einfach alle in einen Topf schmeißen und diese und halt so auf dieses Generelle aus sind und dabei eigentlich diese Neugier zur Variabilität bisschen einbüßen.
Was siehst du denn als nächstes Problem in der technischen Entwicklung? Also alles redet über Agentic, alles redet über Robotik und mehr dieser Berechnungen müssen ja dann auf den kleinen Robotern, die bei uns irgendwie im Haushalt mit agieren, passieren. Ja, oder die ganzen IoT-Devices, mit denen ich mein Smart Home bediene, müssen ja auch irgendwie zu mir passen. Wo siehst du denn die Herausforderungen, um die sich meine Studenten und Studentinnen in Zukunft kümmern sollten?
Ja, ich meine, es ist interessant, denn so das eine der, sagen wir mal, wie sagt man so, was oft gesagt wird, ist halt, dass KI automatisiert alles, was wir eigentlich gerne machen und die ganzen nutzlosen oder die ganzen Hausarbeiten und die Sachen, die wir eigentlich gerne automatisiert hätten, das geht halt nicht so einfach. Und da denke ich halt auch immer, das ist, weil in dem Moment, wo man zum Beispiel auf sowas wie Klempner oder Elektrikarbeit oder so kommt, hat man halt wirklich oft hunderte Jahre von Häusern, in denen man sich zurechtfinden muss. Und in hunderten von Jahren hat sich sehr viel an Technik verändert. Und da hat man halt wirklich, dieser Long Tail ist eigentlich da wirklich, wirklich die Norm. Und ich denke, das hat man im physischen Bereich, also in dem Moment, wo man halt wirklich vom Lab in die physikalische Welt geht, hat man das sehr stark. Und ich meine, ich weiß, dass zum Beispiel jetzt, also Physical AI ist natürlich ein großer Trend. Ich bin da sehr neugierig zu sehen, wo da hingeht. Ich denke, wenn wir weiterhin Daten, also wirklich, wie sagt man so, Data Leverage haben wollen. Und ich meine, das ist ja, was die letzten 15 Jahre waren, dass wir wirklich eine Art gefunden haben, Daten zu nutzen, um KI viel besser zu machen. Dann denke ich, müssen wir einfach anfangen, Daten viel besser zu verstehen. Und das würde ich so sehen, wir haben momentan zum Beispiel, wenn Forscher sagen, der Datensatz war divers, dann definieren sie sehr selten, was sie wirklich mit divers meinten. Und das ist halt das, wo wir anfangen, besser werden zu müssen. Und das kann halt Verschiedenes sein. Das kann auf, sagen wir mal so, demografische Attribute von Datasubjekten hinkommen. Das kann aber auch auf Eigenschaften, also messbare Eigenschaften hinkommen. Zum Beispiel, wie hell, also was sind die Farbtöne in Bildern? Was ist die Beleuchtung in den Bildern? Wie groß ist das Subjekt im Verhältnis. Also, und das sind dann halt, hatte ich eben vergessen zu sagen, das ist nämlich die zweite Sache, kommt dann eher so auf Reliability und Robustness hin. Und das war so der zweite Satz Literatur, an dem wir uns orientiert hatten, wirklich zu sagen, wo wissen wir, dass Computer Vision schwerer ist als in anderen Fällen sozusagen. Große Frage ist zum Schluss, Daten sammeln, vor allem wenn man es auf ethischer Art machen will, wo man halt wirklich um Consent, also wo es um Einwilligung und dann auch Bezahlung geht oder Compensation geht, ist teuer. Und wo ein großer Sprung ist, wenn wir besser damit werden, zu wissen, was in unseren Datensätzen ist, was wir in der Anwendung brauchen und was in den Datensätzen fehlt, dann können wir viel zielstrebiger Daten sammeln. Und meine Hoffnung wäre, dass wenn wir zielstrebiger Daten sammeln können, dass wir weniger Daten sammeln müssen, dementsprechend quasi besser zahlen können oder halt die Kosten auf weniger Einzeldatenpunkte verteilt werden.
Also Qualität anstatt Masse eigentlich. Was
genau, also dass wir, denn die letzten 15 Jahre waren total auf Quantity, also Dataset-Scaling war die große Sache. Und jetzt müsste man vielleicht sagen, statt Dataset-Scaling an Masse zu sehen, sagt man Dataset-Scaling an Qualität. Also quasi, wie sieht es aus, wenn wir höhere Qualität-Datensätze haben, wenn wir besser verstehen, wofür wir sie wirklich sammeln, wenn wir besser, und das ist halt wirklich, ich denke, dieses Datensammeln und Benchmarking, Evaluation, die gehen eigentlich so Hand in Hand. Und Benchmarking Evaluation ist halt auch ein großes Thema im Moment, weil einfach sehr, sehr schlecht gemessen wird im KI-Bereich. Also wirklich, wie gut Modelle funktionieren. Da gibt es einfach viele, viele Skandale und viele Fragen und viel auszusetzen an den Benchmarks, die genutzt werden. Und ich denke, diese zwei Sachen zusammen halt wirklich sagen, was messen wir eigentlich, wie messen wir besser und wie kann uns das helfen, um halt zielstrebiger Daten zu sammeln, was dann natürlich heißt, wie messen wir, was in den Daten ist. Und idealerweise, wie machen wir das Ganze effizienter, dass wir halt ja wirklich anfangen können, zielstrebiger Modelle zu bauen, statt einfach nur Daten aufzusaugen und reinzupacken.
Ja, das ist ein Trend, den ich ganz klar auch bei uns in der Industrie sehen kann, dass dieses Thema Skalierung einfach mehr, noch größere Rechnerfarmen, noch mehr Compute Power an die Grenzen stößt oder auch fragwürdig wird. Wir hatten so einen ersten Schock, als mit DeepSeek aus China auf einmal so ein Open-Source-Modell um die Ecke kam und das angeblich um Faktor 10 besser konnte. Muss immer alles auch wieder zum Thema Benchmark natürlich hinterfragen. Aber es ist ganz klar, dass die Effizienz viel mehr in den Vordergrund gerät. Ja, ich hatte so eher die Vermutung, dass es am Anfang darum ging, den Platz zu besetzen, also möglichst schnell, möglichst groß, möglichst viel aufzusaugen und dann vorne zu sein. Und jetzt kommt dieses Nachdenken, wie geht es denn eigentlich effizient, auch wenn wir vor allem von den Modellen, die irgendwo in der Cloud leben oder in Rechenzentren leben, jetzt gehen auf eine Anwendung eben in Edge Devices, wie es so schön heißt. Das heißt also in Produkten, die einfach eingeschränkt sind von der Rechenkapazität, vom Speicher und so weiter. Das Auto ist so ein Beispiel. Da kann ich nicht beliebig viel Energie verbrauchen, aber auch der Roboter ist so ein Beispiel. Wo wird denn der meiste Fortschritt herkommen aus deiner Sicht? Wir haben ja praktisch die Daten als solches. Wir haben dann den Prozess Kuratierung von Daten, den du gerade beschrieben hast, auch Evaluierung und so weiter. Und dann haben wir ja noch dieses ganze Training und die Modelle als solches. Und vielleicht noch die Hardware, auf denen das Ganze läuft. Wo schätzt du denn so den Fortschritt am größten ein und mit dem meisten Potenzial?
Also als Forscher würde ich momentan sagen, als Forscherin einfach, weil Daten wirklich vernachlässigt werden, sehe ich das als einfach ein Bereich, wo recht viel gemacht werden kann.
Wo noch viel Potenzial liegt, ja.
Wo viel Potenzial ist. Und wieder zum Beispiel, ich meine, so was die Modelle und Architekturen so anbetrifft, da ist es halt immer schwieriger, wirklich einen Unterschied zu bereichen. Was man teilweise sieht, also da gibt es jetzt diese neuen Konzepte alt wieder neu aufgeweckt von zum Beispiel Data Flywheels. Und das ist halt dann wirklich zu sagen, wie können Nutzerdaten wieder gebraucht werden, um Modelle anzupassen auf bestimmte Anwendungsbereiche. Und da würde ich sagen, da ist der Ausgangspunkt eher, man setzt das Modell in die Welt, man nimmt an, dass das Modell vielleicht nicht so gut funktioniert. Und es kommt vielleicht so ein bisschen auch wieder auf die Automodelle, also auf das mit Frauke hat ja von den selbstfahrenden Autos geredet oder so, wo man halt durch Nutzen die Daten sammelt und dann verbessert. Und also ich denke, aber auch das zum Schluss ist eigentlich eher eine Datenfrage und auch in vielen Hinsichten eher so, also so DevOps, MLOps, Software Engineering Frage. Also es geht nicht wirklich um die Algorithmen, sondern viel eher eigentlich um Daten und dann halt wirklich Data Pipelines und um die Ingenieurssysteme, die das Ganze möglich machen. Und ich denke halt, also ich sehe es im Moment so, dass wir halt viel mehr auf so Systeme und halt, wie man Systeme baut und dann aber auch auf die Daten zurückkommen. Mit Systemen ist dann natürlich, und das sieht man jetzt auch mit Agentic AI, ist halt, momentan sind viele Systeme einfach auch noch sehr zerbrechlich. Und da ist dann halt, je mehr Teile man zusammensetzt, desto zerbrechlicher wird es. Und ich denke, das müssen wir jetzt auch erstmal anfangen zu verstehen, ist, was sind die richtigen Größeteile? Wie beobachtet man, ob diese Teile funktionieren oder wann sie nicht funktionieren, welche nicht funktionieren? Und das ist halt eher so ein Systemdenken, das da nötig ist, als unbedingt algorithmisches Denken. Also ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, weil ich halt so Systemdenken und halt so wieder das Lifecycle Assessment und solche Art Sachen einfach spannender finde als nur Algorithmen. Aber ich denke halt, aus den Algorithmen wurde schon viel rausgeholt. Und ich denke einfach, die anderen, also vor allem Daten und dann Systementwicklung und Evaluierung, es hängt halt einfach etwas hinterher.
Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz typisches Vorgehen. Also erstmal steig mal aufs Pferd, reite nach Westen und da ist der Gold Rush und dann will man hier das alles besetzen. Und dann fängt man an, Straßen zu bauen, Wege zu bauen, Städte zu organisieren und die ganzen Prozesse zu verstehen. Und der große Hub, auch das sehen wir ja auch, die LLMs haben sich im Kern gar nicht so viel verbessert. Also die grundlegende Technologie, aber das Engineering außenrum. Agentic, also wir kombinieren Dinge, wir verpacken noch viel mehr Regeln außenrum, wir versuchen es besser zu steuern in der Anwendung. Ja. Wenn du mal in die Zukunft schaust, jetzt bist du ja ganz vorne mit dabei bei der Zukunft, also du schreibst Zukunft mit. Was ist denn dein Bild? Du bist ja noch ein paar Jahre am Arbeiten, so wie wir auch. Ja? Also ich schätze mal noch mindestens 10 Jahre. Und 10 Jahre sind eine verdammt lange Zeit zum Thema KI zurzeit. Ja? Also bei einer Verdopplung, die vielleicht noch schneller ist als damals bei dem Mooreschen Gesetz, das war alle 18 Monate verdoppelt. Ich glaube, wir haben eher so alle 3 bis 6 Monate vielleicht eine Verdopplung von Fähigkeiten. Wo werden wir denn da rauskommen? Was ist denn dein persönliches Bild? Welche Rolle wird die KI haben? Ja, ich frage für einen Freund wir haben natürlich so diese eine Schule, die sagt, ja, wir werden diese AGI, diese allgemeine Intelligenz direkt haben, die steht kurz bevor. Und es gibt andere Menschen, die sagen, naja, das ist mit den heutigen Modellen und mit dem heutigen Wissen noch völlig unklar, wie wir da jemals hinkommen sollen. In welcher Glaubensrichtung müsst du dich denn verorten?
Vielleicht will ich einen anderen Ansatzpunkt haben. Und das ist nämlich, ich denke, dass wir Informatiker, wir fangen oft gerne mit der KI an. Ich denke, vielleicht müssten wir eher damit anfangen zu sagen, wo wollen wir, dass Menschen stehen? Und nicht nur, wo wollen wir, dass einzelne Menschen stehen, sondern wo wollen wir als Gesellschaft stehen? Und dementsprechend, wie müsste KI aussehen, dass wir wirklich diese Art Gesellschaft haben können? Ich denke, wenn wir mit KI anfangen, dann ist es sehr schwer aus Optimierung, aber ganz bestimmt Optimierung auf halt limitierte Performance und vielleicht auch Optimierung auf Profit rauszukommen. Und ich denke, es ist wirklich erst dann, wenn man einen Schritt zur Seite macht und sagt, hey, warte, aber wir erfinden KI ja nicht, oder wenigstens von meiner Seite her, ich will nicht in einer Welt leben, wo in 100 Jahren nur Maschinen sind und keine Menschen mehr. Daher finde ich, hätten wir es irgendwie verpeilt. Und da ist die Frage dann eigentlich, ja, wie müsste die Welt denn aussehen, wenn in 100 Jahren wir Gesellschaften haben, die sich vertragen, die sich verstehen, die hoffnungsvoll sind, die auf die Welt achten, die aufeinander achten, und wie kann KI damit helfen? Und ich habe schon von wieder in der Forschung Beispiele gesehen, wo zum Beispiel KI genutzt wird, um in Gruppenarbeit, wo man Gesellschaft mit verschiedenen Gruppen hat und wo KI dann wirklich genutzt wird, um Leute mit verschiedenen Perspektiven zum Beispiel näher aneinander zu bringen. Und dann zu sagen, wie nehmen wir diese ganzen verschiedenen Ansichten von den verschiedenen Gruppen und bringen die zu einem. Und statt dass das über Monate gemacht werden muss, kann das dann zum Beispiel in einem Tag oder einer Stunde oder aber halt in viel kürzeren Zeitschritten gemacht werden. Und ich denke halt wirklich, dass es Arten gibt, die KI zu nutzen, um halt unseren gesellschaftlichen Endzwecken, um darauf hinzukommen. Aber ich denke, das ist meine Hoffnung, das ist, wo ich gerne darauf hinarbeiten würde. Eine Sache, die wir, glaube ich, dafür brauchen, ist, dass wir gewissermaßen die KI entzaubern. Und ich denke halt einfach, dass wir KI viel mehr als normal, als etwas, das man verstehen kann, sehen kann, als etwas, das nicht halt nur Mystik und Zauber ist. Sondern eher als etwas, wo man halt, also wirklich so auf Allgemeinverständnissen rausgeht und sagt, wie bringt man KI näher an die Gesellschaft, an Leute, dass sie sich nicht überfordert fühlen, wenn über KI geredet wird, dass sie nicht fühlen, dass sie ein Doktorat drin haben müssen und studiert haben müssen, um etwas beitragen zu können. Und da ist, glaube ich, recht viel Arbeit, die noch nötig ist. Also ich denke, die letzten Jahre waren sehr auf den KI-Zauber hinaus. Ich meine, die KI bleibt, da bin ich mir schon sehr sicher. Aber ich denke halt, dass wir brauchen viel mehr Leute, die bereit sind, dazu beizutragen, also ihre Perspektiven mit beizutragen, auch wenn sie nicht aus dem technischen Feld kommen, damit wir halt wirklich schauen können, wie wir unsere gesellschaftlichen Interesse ins Zentrum stellen können und nicht unbedingt den AGI-Overload.
Wunderbarer Abschluss auch für unser Gespräch. Vielen Dank, Wiebke. Ich glaube, du hast es schön nochmal zusammengefasst, dass wir gerade wieder mal in so einem Reifungsprozess sind. Die Zwiebel häutet sich. Das heißt, wir haben die erste Begeisterung gehabt, wir haben die erste Enttäuschung gehabt, wir haben die nächste Begeisterungswelle. Jetzt ist die Produktivität in den Firmen steigt. Jetzt messen wir gerade, sie steigt viel langsamer und viel schwieriger, als wir das uns alle vorgestellt haben. Und das könnte eben genau daran liegen, dass wir viele der Grundlagen noch sehr wackelig hingestellt haben. Und dazu gehört deine Arbeit mit dem Thema Daten und die Frage, wie wir Daten besser verstehen können und damit auch besser bearbeiten können, zentral mit dabei. Vielen Dank für das tolle Gespräch und noch viel Spaß beim Forschen. Du hast noch viel vor dir.
Dankeschön euch beiden.
Ja. Danke auch von mir. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformation racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's really true. Dig deep, dig deep into the digital. Starts today. Dig deep, dig deep. It's time to find the way. Dig deep. Stack, dig deep. Startups finding pivots. Cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur, connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep, dig deep, into the digital age. Dig deep, dig deep, turn to another page. Where humans meet machines and the future starts today.